Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Lana Del Rey, gerade fiel der Begriff schon mal, ist die Königin of Hollywood Sadcore. Ein ganz eigentümlicher Stil, traurig, melancholisch, nostalgisch, ein bisschen glamourös, aber auch ein bisschen working class, atmosphärisch dicht und zum Teil wie auf Beruhigungsmittel. Wann immer ein neues Album der US-Amerikanerin herauskommt, und die kommen ja regelmäßig, wird gefragt, was ist eventuell anders, aber bisher hat sie ihren Sound einfach nicht verlassen, auch wenn es natürlich Unterschiede so zwischen den einzelnen Werken gibt. Mal ist sie mit kleinerem Orchester traurig, mal mit großem. Heute gibt es ein neues Lana Del Rey Album. Auch da alles wie bisher, das klären wir jetzt, und zwar mit Benedikt Westcott. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Did you know that there is a tunnel under Ocean Boulevard, so heißt das neue Album. Wie präsentiert sie sich denn da, abgesehen von der Melancholie? So in intimer Runde, wie bei Blue Bannisters, ihrem Album, oder wieder ein bisschen opulenter?
Ja, also es macht schon einen Unterschied jetzt zum vorigen Album Blue Bannisters. Da war sie eher so häuslich. Man könnte es vielleicht auch auf die Corona-Pandemie schieben. Es klang immer ein bisschen so, als würde sie von ihrer Veranda aus so kleine Momentaufnahmen dann in Songs verpacken. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Beginnt jetzt dagegen erstmal mit sehr großer Geste und orchestral. Das klingt fast schon so ein bisschen sakral und cineastisch, mit Gospel auch dahinterlegt. Ist schon ein sehr ungewöhnlicher Einstieg für sie. My grandmother's last smile. A beautiful light, remember that too for me.
Ja, dieser Einstieg, der kann einen schon ein bisschen überraschen, aber es geht dann nach kurzem ja in ihren eigentlichen Sound so über. So berechenbar oder so verlässlich dieser Sound von Lana Del Rey ist, wie überraschend sind denn ihre Gäste? Da war ja vorab einiges zu lesen, also die kanadische Rapperin Tommy Genesis, Father John Misty, Neoklassik-Künstler Rio P oder Jazzmusiker Jean-Baptiste, das war da zu lesen, die sollten auf diesem Album auftauchen. Haben jetzt diese Zusammenarbeiten dazu geführt, dass Lana Del Rey endlich Neues ausprobiert?
Also man muss schon sagen, klangtechnisch ist nicht so viel Neues dabei, aber zum Beispiel dieses Feature mit dem angesprochenen Ryopi im Song mit auch einem aberwitzigen Namen, der heißt Grandfather, please stand on the shoulders of my father while he's deep sea fishing. Und dieses Stück oder dieser Song, der sampled letztendlich Ryopis Stück Flow, deswegen klingt es auch ein bisschen dann nach Meditationsplaylist, mag man halten davon, was man möchte. Die Klangästhetik zum Beispiel mit Rapperin Tommy Genesis in Peppers ist jetzt nicht neu, das hat sie vorher schon mal gemacht bei Lust for Life zum Beispiel, und das funktioniert gut, aber für mich ist da noch Luft nach oben. Es ist nicht so der Hit, der er sein könnte, dieser Song. Und überhaupt bin ich von den Features tatsächlich ein ganz bisschen enttäuscht, weil es weniger Features sind, sondern einfach nur Samples. Also Peppers zum Beispiel ist letztendlich ein Zitat von dem Tommy Genesis Song Angelina, der schon 2015 erschienen ist. Und auch Flow von Ryo P ist, wie gesagt, ein Sample. Und dann dieser angesprochene Jean-Baptiste, der kommt bei Candy Necklace erst ganz zum Schluss so um die Ecke als kleiner Zweitstimmengesang.
Das kann ja aber trotzdem ganz interessant sein, wenn mit so kurzen Versatzstücken oder Samples gut gearbeitet wird. Kann denn Lana Del Rey diese ganzen Fäden mit ihrem Produktionsteam zusammen irgendwie zusammenhalten?
Es ist schon eine ambitionierte Aufgabe, und ich würde auch sagen, an manchen Stellen wirkt das Ganze dadurch etwas überambitioniert. Wenn man sich das mit der vorigen Diskografie so anguckt, ist es auch zum Teil repetitiv und fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Also manche Songs wirken wirklich wie aus so einem Experimentierkasten. Fishtail zum Beispiel probiert sich so an Autotune und Lo-Fi-Beats oder auch eben Grandfather Please, den ich ja eben schon angesprochen habe mit diesem Neoklassik-Einschlag. Andere Songs, wie zum Beispiel das Feature mit Father John Misty, das heißt Let the Light In, oder auch das Feature mit Stammproduzent Jack Antonoff, das heißt Margaret, die plätschern eher so dahin und sind textlich auch nicht so interessant, also wirklich eher beliebige Folk-Pop-Songs aus meiner Sicht. Und ganz zum Schluss zitiert sich Lana Del Rey dann auch noch selbst mit so einer Art Reprise von Venice Bitch aus ihrem Album Norman Fucking Rockwell aus 2019. Da würde ich jetzt sagen, sie kann das auf jeden Fall machen, aber verstanden habe ich es nicht so ganz.
Aber ist das nicht genauso ihr Markenzeichen? Sie ist Lana Del Rey und kann sich wirklich alles erlauben, weil man es durch ihre Art zu singen und auch durch die über alles liegende Atmosphäre immer wieder erkennt. Es ist immer Lana Del Rey, diese Königin von Sadcore, oder?
Das stimmt, wiedererkennbar ist sie auf jeden Fall in jedem der Songs. Das kann man nicht anders sagen. Und dieser Mix, der hat sich ja auch schon so ein bisschen abgezeichnet, also diese wilde Mischung ein Stück weit, weil sie als erstes eben die Single A&W veröffentlicht hat. Damit reiht sie sich wirklich nahelos in diese Mir ist alles egal Ära ein, wenn man so möchte. Also weil sie sich spätestens mit Norman Fucking Rockwell für 2019 schon endgültig von der Radiotauglichkeit so verabschiedet hat. Und A&W sticht deswegen auch so aus diesem Album heraus. Finde ich. Es ist wirklich das Herzstück des ganzen Albums und setzt eine perfekte atmosphärische Marke.
Dann hören wir da mal rein. A&W von Lana Del Rey, ein Song auf ihrem neuen Album. Bei Lana Del Rey, da geht's ja grob gesagt eigentlich fast immer um die Liebe. Das ist ihr großes Thema, aber selten geht's so um die glückliche Liebe, sondern eher darum, wie schwierig es ist, jemanden zu finden, der einen nicht hintergeht. Es geht um Verlust, es geht um schwierige Zeiten, die man miteinander hat, um bittersüße Erinnerungen. Es gab ja dafür auch schon Kritik, das wurde so als antifeministisch oder gar reaktionär bezeichnet. Wie sieht's denn mit ihrer Selbstdarstellung auf diesem neuen Album aus?
Zum Teil ist sie da eigentlich wie gehabt und andererseits auch wieder gar nicht. Also zum Beispiel im Titelsong Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard singt sie Love Me Until I Love Myself. Also das klingt wieder nach diesem, vielleicht mal so will, typischen ultimativen Abhängigkeit des Selbstwerts von einer anderen Person. Und dann gibt es eben das eben angespielte A&W, wo sie singt It's not about finding someone to love me anymore. Also es geht gar nicht mehr darum, jemanden zum Lieben zu finden oder der sie liebt. Also auch da werde ich nicht ganz schlau aus ihr, aber sie lässt das, glaube ich, auch so ein bisschen offen. Was ihre Selbstinszenierung angeht, bleibt sie sich ziemlich treu. Also im eben angespielten Song bezeichnet sie sich ja selbst als American Whore, als amerikanische Hure. Und im Song Taco Truck zum Beispiel spricht sie auch davon, dass sie Lolita genannt wird. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch diesen Song Candy Necklace mit John Batiste, wo sie quasi eigentlich so eine ultimative Sugar Daddy Fantasie bedient, weil sie sich selbst so als Mädchen mit so einer Zuckerperlenkette bezeichnet.
Das ist interessant. Vor allem Lana Del Rey wird ja auch nicht jünger, ist jetzt mittlerweile schon 38, glaube ich. Was würdest du sagen, was stimmt an diesem Album? Was macht Lana Del Rey richtig? Was sind vielleicht die Stärken von dieser neuen Platte?
Generell am stärksten, würde ich sagen, ist Lana Del Rey immer dann, wenn sie Geschichten erzählt und so das Kopfkino angeht. Das macht sie zum Beispiel sehr, sehr schön auf Fingertips oder auch im Song Paris, Texas, wo sie zu einer Walzer-Melodie, was ja auch sehr unkonventionell ist, wie so im Soundtrack zu einem Jean-Pierre Jeunet-Film eine Reise nach Paris, Texas nachzeichnet und wirklich berührt. Hat mich Kintsugi, das auch sehr typisch Lana Del Rey, sehr pathetisch ist. Aber da entsteht so ein schönes Bild. Sie singt davon, dass erst durch die Brüche im Herz das Licht reinkommen kann und zitiert da eben diese japanische Kintsugi-Technik, bei der Brüche im Porzellan so golden nachgezeichnet werden.
Ja, da ist das gar nicht schlimm, wenn eine Tasse kaputt geht, sondern die wird eigentlich dadurch erst veredelt. So, genau. Schönes Bild natürlich. Genau. Trotzdem, es klingt so, als könnte dich Lana Del Rey jetzt nur so halb überzeugen. Oder bist du jetzt so richtiger Fan geworden? Das würde mich nach allem, was du gesagt hast, etwas überraschen.
Ja, also ich denke, das neue Album will einfach zu viel und wirkt dadurch etwas überladen. Vieles bringt einfach so beim Durchhören ein bisschen raus. Es ist einfach alles dabei letztendlich. Ja, auch Spoken Word Interludes gibt es. Es gibt ein bisschen Hip-Hop, bisschen Folk-Pop, dann diese neoklassische Musik von der Meditations-Playliste, dann Gospel, ein großes Orchester, Amerikaner. Also mich überfordert das insgesamt eher und es wirkt auch nicht so schlüssig. Aber es gibt natürlich auch die Momente, wo Lana Del Rey's Genie richtig durchscheint. Das sind zum Beispiel eben A&W, den wir schon gehört haben, oder das angesprochene Kintsugi oder auch der Titelsong.
Und diesen Titelsong, den hören wir jetzt. Did you know that there is a tunnel under Ocean Boulevard? So heißt das neue Album von Lana Del Rey. Darüber habe ich gesprochen mit Benedikt Westcott. Vielen Dank.
Sehr gerne.